Werbung.
Haustiere sind viel mehr als nur süße Begleiter. Studien zeigen, dass sie unsere Gesundheit positiv beeinflussen. Sie senken das Stresslevel, den Blutdruck und sorgen für mehr Bewegung im Alltag, zum Beispiel durchs Gassigehen. Viele Tierhalterinnen berichten außerdem von mehr Wohlbefinden und fühlen sich weniger einsam.
Ja, Anne, dann kannst du deinem Kater Friedel mal offiziell Danke sagen. Wobei das beste Dankeschön ist am Ende, wenn du dich auch gut um seine Gesundheit kümmerst. Wenn's hart auf hart kommt, hilft da eine gute Absicherung.
Absolut. Und damit sind wir bei unserem Partner Lassi, eine Versicherung für Hunde und Katzen, die besonders stark auf Vorsorge setzt. Also nicht nur bezahlen, wenn schon was passiert ist, sondern dich auch im Alltag unterstützt.
Und dazu gibt's die praktische Lassi-App. Da bekommst du Tipps, kleine Übungen und Unterstützung rund um die Tiergesundheit. Wenn du regelmäßig was für deinen Liebling machst, kannst du sogar Punkte sammeln und die Rabatte sichern. Bis zu 50 Euro für Hunde und 25 Euro für Katzen.
Und falls doch mal eine Tierarztrechnung ansteht, sorgt Lassi für eine schnelle Erstattung, oft sogar innerhalb weniger Minuten.
Richtig klasse finde ich auch die Telemedizin. Da kann jede Hunde- und Katzenmami rund um die Uhr per Videocall mit Tierärzten sprechen. Gerade abends oder am Wochenende, wenn Unsicherheit herrscht, ob es wirklich ein Notfall ist, ist das echt Gold wert.
Und dazu gibt's noch ein jährliches Vorsorgebudget, zum Beispiel für Impfungen, Wurmkuren und die Zahnpflege und einen Kundenservice, der Montag bis Samstag erreichbar ist.
Damit kommen wir zum Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Wer vorsorgen will, sollte unbedingt auf www.lassi.de reinschauen. Mit dem Code SCHLAU15 bekommst du 15 Euro Rabatt aufs erste Jahr.
Werbung Ende.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Weit oben in der Atmosphäre gibt es eine fast unbekannte Welt, ein Ozean aus Luft. Denn dort leben winzige Mikroorganismen, das sogenannte Luftplankton. Ich bin Anne Baum, ihr hört Schneller Schlau, den Wissenspodcast von PM. Und unser langjähriger Autor Thomas Wagner widmet uns jetzt eine Entdeckungsreise zu dem Geheimnis von Luftplankton machen. Also Thomas, kannst du uns erklären, was genau ist eigentlich dieses Luftplankton?
Klar, gerne. Wenn wir von Luftplankton sprechen, meinen wir die winzigen Lebewesen und organischen Partikel, die in der Atmosphäre schweben. Das können lebendige Insekten und Spinnen sein, Teile von Pflanzen, aber auch Viren, Bakterien und Pilzsporen. Luftplankton ist also vergleichbar mit dem Plankton in unseren Ozeanen, nur dass diese Partikel eben in der Luft schweben und nicht im Wasser.
Wie kommen denn diese Partikel hoch in die Atmosphäre?
Die treibende Kraft hinter allem ist der Wind. Er weht ständig über die Erdoberfläche und wirbelt dabei alle möglichen Partikel auf, die leicht genug sind, um davongetragen zu werden. Luftplankton kann Höhen von mehreren tausend Metern erreichen und tausende Kilometer weit fliegen, bevor es wieder zu Boden fällt. Das sieht man auch am Sahara-Staub, der als anorganisches Material zwar streng genommen nicht zum Luftplankton zählt, aber auch sehr weit fliegen und durchaus das Wetter verändern kann.
Der Sahara-Staub, der ist mir natürlich schon begegnet, der verdreckt ja manchmal die Fensterscheiben und macht aber immerhin die Sonnenuntergänge besonders berechtigt. Aber Thomas, du hast ja eben erzählt, in der Atmosphäre, da schweben auch kleine Spinnen. Gibt es auch Lebewesen, die den Wind gezielt nutzen?
Die meisten Bestandteile des Luftplanktons werden einfach nur zufällig herumgewirbelt. Aber einige Lebewesen nutzen den Wind tatsächlich gezielt, um neue Lebensräume zu erreichen, die ihnen sonst verwehrt blieben. Schon Charles Darwin berichtete zum Beispiel von Spinnen, die sich fast 100 Kilometer vor der Küste Südamerikas an seinem Forschungsschiff verfangen hatten. Heute wissen wir, diese Spinnen nutzen das sogenannte Ballooning, bei dem sie Seidenfäden produzieren, die vom Wind erfasst werden und sie so ganz schön weit tragen können.
Werbung.
Anne, kennst du das, wenn du eine Idee hast, dir aber das Know-how fehlt, was Richtiges daraus zu machen?
Oh ja, Andreas, da habe ich in meinem Kopf eine ganze Liste von.
Okay, hier ein Tipp, um wenigstens mal eine Sache auf deiner Liste abzuarbeiten. Angenommen, du hast eine Idee für eine Brille, mit der man, während jemand unseren Podcast hört, gleichzeitig sehen kann, um was es geht.
Du meinst, wenn wir in einer Folge über flirtende Tiere sprechen, dann sehen wir gleichzeitig durch diese Brille, wie sich Eselspinguine Steine schenken.
Ja, genau. Und damit diese tollen, von uns jetzt erfundenen Brillen auch an die Leute kommen, gibt es Shopify.
Und die helfen mir dann beim Verkauf?
Richtig. Shopify ist eine Commerce-Plattform, die Millionen von Unternehmen weltweit revolutioniert. Sie helfen dir, deine Produkte auf beliebigen Vertriebskanälen zu verkaufen.
Na, da kriegt man ja gleich viel mehr Motivation, wirklich so eine Brille zu erfinden und zu verkaufen, wenn Shopify mich beim Erstellen eines Online-Shops so toll unterstützt.
So ist es. Shopify hilft dir dabei, deine Produkte bestens zu präsentieren, sorgt für eine reibungslose Abwicklung bei den Bestellungen und Zahlungen, bietet Tools, um dein Business zu managen und das alles an einem einzigen Ort.
Das klingt richtig mega.
Und für alle schlauen Ideen, die ihr da draußen habt, testet Shopify kostenlos und bringt euer Geschäft auf das nächste Level auf shopify.de. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify.
Bevor wir uns dann dort anmelden, müssen wir die Brille allerdings ja erstmal erfinden. Aber das lässt mich jetzt nicht mehr los.
Wir stecken mal die Köpfe zusammen.
Ballooning, das ist ein neuer Begriff, den kannte ich vorher nicht. Das ist also so eine Art Luftshuttle für Spinnen. Jetzt würde mich aber mal interessieren, welche Auswirkungen hat denn das Luftplankton für uns Menschen am Boden?
Ja, eine der unangenehmen Auswirkungen bekommen Allergiker regelmäßig zu spüren, denn ein allgegenwärtiger Bestandteil des Luftplanktons sind Pollen. Studien haben gezeigt, dass die allergene Wirkung von Pollen verstärkt wird, wenn sie auf Feinstaub oder andere Luftschadstoffe treffen. Wir können uns ein Pollenkorn vereinfacht wie eine gefüllte Popcorn-Tüte vorstellen. Wird die Tüte, in diesem Fall also die Außenhaut des Pollenkorns, durch einen Fremdkörper beschädigt und reißt auf, dann treten aus dem ohnehin schon winzigen Pollenkorn noch viel winzigere, sogenannte Subpollenpartikel aus. In unserem Beispiel das Popcorn. Und diese Partikel sind dann noch viel aggressiver, weil sie sich einfacher verteilen und die Schleimhäute leichter angreifen können.
Noch aggressiver, das bringt dann wahrscheinlich die Allergiker noch mehr zum Fluchen, als sie ohnehin schon machen.
Genau, das kann dann zu stärkeren immunologischen Reaktionen führen. Andere Bestandteile des Luftplanktons, wie bestimmte Bakterien und Pilzsporen, können sogar das Wetter beeinflussen. Sie haben nämlich die erstaunliche Fähigkeit, Wasser zu Eis gefrieren zu lassen und das auch noch effizienter als viele anorganische Stoffe.
Wasser zu Eis, wie machen die denn das?
Ja, dazu muss man wissen, damit sich winzige Wassertröpfchen zu größeren Tropfen und Wolken sammeln können, braucht es immer ein Fremdpartikel, auch Keim genannt, der im Zentrum steht und um den herum sich das Wasser sammelt. Ähnlich ist es auch beim Übergang von Wasser zu Eis. Jeder Eiskristall braucht irgendein Schmutzpartikel im Zentrum, um den herum er sich bilden kann. Und diese Eiskeime helfen also dabei, dass sich Wolken sammeln und abregnen oder eben als Schnee oder Hagel herunterkommen können. Und das Interessante dabei ist, bei welcher Temperatur das Wasser zu Eis gefriert, ist abhängig davon, was für ein Partikel sich da als Eiskeim im Zentrum befindet. Und da kommt das Bakterium Pseudomonas syringae ins Spiel. Es kann Wasser nämlich sehr effizient und schon bei minus 1,5 Grad Celsius gefrieren lassen. Das macht es mit speziellen Proteinen auf seiner Zellmembran, die den Wassermolekülen als Gerüst dienen. Sie zwingen das Wasser gewissermaßen schon vor dem Gefrieren in eine eisähnliche Struktur, die dann das Gefrieren energetisch begünstigt. Die Bakterien sind dabei künstlich hergestellten Mitteln so weit überlegen, dass sie sogar in Skigebieten verwendet werden, um Kunstschnee schon knapp unter 0 Grad herzustellen.
Das klingt nach wahren Superbakterien. Funktioniert das tatsächlich mit dem Kunstschnee?
Ja, das funktioniert. Allerdings ist die Forschung noch nicht abgeschlossen, was die möglichen negativen Auswirkungen auf die Vegetation in der Umgebung angeht. Eine natürliche Schneedecke wirkt nämlich auf das Gras darunter isolierend, auch wenn das intuitiv nicht so scheint, und schützt dabei das Gras vor Frost. Bei Kunstschnee gibt es die Befürchtung, dass die eismachenden Bakterien Frostschäden verursachen können. Untersuchungen, bei denen Forscher Pflanzen mit der Bakterienlösung benetzt haben, deuten jedenfalls darauf hin, dass dem auch so ist, also dass die Bakterien Frostschäden schon bei milden Minusgraden begünstigen, die den jeweiligen Pflanzen sonst eigentlich nichts ausmachen würden. Der Einsatz dieser Bakterien ist daher auch gesetzlich sehr unterschiedlich geregelt. In der Schweiz erlaubt, in Österreich grundsätzlich verboten und in Deutschland variiert es je nach Bundesland.
Das finde ich nicht unerwartet, dass es je nach Bundesland sich unterscheidet. Das klingt nach typisch Deutschland. Aber diese Bakterien, die können ja jetzt Wasser schneller zum Frieren bringen. Können die auch für mehr Sonnenstrahlen sorgen? Und ja, was für Einsatzmöglichkeiten gibt es denn noch für diese Superbakterien?
Da gibt es viele spannende denkbare Ansätze. Zum Beispiel könnte das Cloud Seeding eine biologische Alternative finden. Also das sogenannte Impfen von Wolken mit Substanzen, um gezielt Regen auszulösen. Manche erinnern sich vielleicht an Olympia 2008 in Peking, wo die Regierung gar nichts, also auch nicht mal das Wetter, dem Zufall überlassen wollte und es vor der Eröffnungsfeier kurzerhand künstlich regnen ließ, um die Luft zu reinigen. Das war das erste Mal, dass das Verfahren einer breiteren Masse bekannt wurde und es schien damals noch wie dystopische Science Fiction. Heute betreiben mehrere Staaten regelmäßig Cloud Seeding, um ihre Wasserreserven zu managen. Ganz vorne dabei sind die Vereinigten Arabischen Emirate, aber auch die USA, Indien, Australien und Russland nutzen neben China diese Technologie. Bisher wird dafür meist Silberjodid verwendet, aber biologische Substanzen, wie eben die eismachenden Bakterien, könnten eine günstigere Option sein. Ob es überhaupt sinnvoll ist, Wolken künstlich abregnen zu lassen und wem eigentlich das Wasser in den Wolken gehört, darüber wird sicher in Zukunft noch viel zu diskutieren sein, wenn immer mehr Staaten Wettergott spielen wollen.
Das ist ja durchaus auch ein nicht unumstrittenes Thema. Luftplankton, das schwebt ja gar in Höhen von mehreren tausend Metern und ist anders als andere Ökosysteme wahrscheinlich nicht ganz so einfach zu erforschen. Es klingt einer richtigen Herausforderung, sage ich jetzt mal, für die Wissenschaftler, dieses Luftplankton zu erforschen. Wie machen die denn das?
Ja, das ist in der Tat auch eine große Herausforderung und es ist so, dass die meisten Proben auch immer noch am Boden gesammelt werden, zum Beispiel eben aus Schnee oder Regen. Aber das wiederum gibt natürlich nur begrenzte Informationen über die Herkunft der Partikel und sagt nichts über die Vorgänge in der Luft aus. Für genauere Untersuchungen werden dann Drohnen oder Flugzeuge eingesetzt, was jedoch auch nur punktuelle Momentaufnahmen liefert. Eine Echtzeitbeobachtung ist derzeit noch gar nicht bis kaum möglich. Das liegt auch daran, dass die Partikel teils so winzig sind, dass man anhand der Struktur keine charakteristischen Merkmale mehr erkennen kann. Ein normaler Blick durchs Mikroskop reicht also nicht aus, um zu bestimmen, was man da eigentlich vor sich hat. Viele Pilze und andere Mikroorganismen zum Beispiel müssen dazu erst aufwendig im Labor nachgezüchtet werden. Das geht auch so weit, dass es für die unterschiedlichen Bestandteile des Luftplanktons Fachleute aus ganz verschiedenen Disziplinen braucht, um sie identifizieren zu können. Also alles recht mühsam und teuer. Aber auch in diesem Bereich lassen Fortschritte in der künstlichen Intelligenz und DNA-Sequenzierung auf große Sprünge hoffen. Ein Hauptziel der Aerobiologie ist es, die Vorgänge in der Atmosphäre künftig in Echtzeit verfolgen und analysieren zu können.
Also ich höre schon, die Aerobiologie ist ein Forschungsfeld mit Zukunft, wo es sicherlich noch ganz, ganz viele spannende Sachen zu entdecken gibt.
Ja, auf jeden Fall. Die Forschung beginnt gerade erst so richtig, diesem unsichtbaren Ozean auf die Spur zu kommen und zu verstehen, wie verbunden alle Teile unseres Planeten eigentlich sind. Ihn weiter zu erforschen ist sehr wichtig, denn erst so kann man verstehen, dass unsere Atmosphäre eben kein leerer Raum ist, sondern ein komplexes, lebendiges Ökosystem, das viele Prozesse auf der Erde beeinflusst. Ich jedenfalls werde nach meinen Recherchen in Zukunft genauer hinsehen und mit Interesse verfolgen, was da eigentlich genau über unseren Köpfen schwebt und welche Auswirkungen das auf unser Leben auf dem Boden hat.
Herr Thomas, ich werde jetzt bestimmt nach dieser Folge, wie genauso wie Ihr Hörer, auch mit einem ganz neuen Blick gen Himmel gucken. Und ja, danke dir, Thomas, dass du uns das Luftplankton näher gebracht hast.
Sehr gerne. Tschüss.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.